No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 173. Servus Stefan, wir sind zurück.
Ja, hallo Markus. Das stimmt. Jeder hat uns schon wieder herbeigesehnt und wir sind den Rufen gefolgt.
Genau. Wir haben es natürlich gehört, wir haben es natürlich wahrgenommen. Wir sind voller Frische, voller Elan. Jetzt wieder back aus der Sommerpause und wollen uns gleich drauf stürzen, was denn so in den letzten Wochen passiert ist, beziehungsweise Wochentagen in Sachen, vor allem in Sachen Kader und einen Ausblick geben.
Genau, und zwar haben wir uns gedacht, dass wir das in diesem Jahr so machen, dass wir diese Folge der Austria widmen. Das heißt, das wird die große Saisonvorschau der Austria Wien werden. Wie wird die Austria in die kommende Saison starten? Was ist bis jetzt bekannt? Das werden wir heute aufarbeiten und demnächst gibt es dann die große Saisonvorschau von Rapid.
Genau, aber ihr kennt das ja in guter No-Go-Manier, wird der Stefan auf grün-weißer Seite dann, also wenn es die Folge gibt, seinen Input geben, seine Fragen stellen, ein bisschen lästig sein und genauso erfülle ich dann heute auch diesen Part auf violetter Seite.
Eine kleine Aufgabe hätte ich jetzt schon für dich. Uh-huh. Ich möchte nämlich, dass du dich mit dem österreichischen Steuerrecht auseinandersetzt.
Okay.
Dass du mir dann erklären kannst, wie viel der Marko Arnautović jetzt verdienen muss, dass er so viel Steuer zahlt und trotzdem genügend verdient. Weil bei 3 Millionen Jahresgehalt ist das schon sehr arm, wenn man da ein bisschen Steuer zahlt.
Ist kurz vorm Hungertuch, genau. Ja. Also wir wissen es ja aus. Also ich meine, er müsste einfach bei uns im Podcast vorbeischauen, dann wird er gleich das Doppelte verdient mit uns zusammen. Aber naja, vielleicht kommt es irgendwann soweit.
Der Werbewert wird steigen, das ist aus der Frage.
Ja. Gut, aber Stefan, bevor es soweit ist, schauen wir mal, was hat sich am Verteilerkreis alles getan? Wie zufrieden bist du mit dem, was sich getan hat? Und ich bin schon gespannt, was du zum Besten geben wirst.
Du, ich bin wieder sehr zufrieden, weil ich bin ja der Positiv-Stefan, kannst du dich nicht mehr erinnern?
Sicher, doch.
Ich bin immer sehr zufrieden. Also das, was ich auf Austria-Seite sagen kann, Stand jetzt, ist, das Trainingslager ist vorbei. Das Trainingslager fand in der vergangenen Kalenderwoche statt, im Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf. Und die Testspiele, die es in dieser Saison bis jetzt gab, und zwar am Tag der Aufnahme, gibt es am Abend noch ein weiteres Testspiel gegen den FAC Wien, was wir jetzt nicht berücksichtigen können, aber bis dato hat es 3 Testspiele gegeben mit unterschiedlichen Formaten. Da gab es die 2 Testspiele gegen Mattersburg und Gläubersdorf, wo jeweils 2x 30 Minuten gespielt wurden. Die wurden klar gewonnen. Dann gab es noch das Testspiel gegen die Bohemien aus Prag. Das wurde 4-2 verloren. Wobei man sagen muss, in der letzten Saison hat es da auch denselben Test gegeben gegen die Bohemians aus Prag und da hat man 3-7 verloren. Das heißt, man hat sich schon gesteigert zur letzten Saison.
Also nimmst du das auch so wie einige auf Twitter als gutes Omen?
Als gutes Omen und wir sind Dritter geworden, jetzt haben wir weniger Tore bekommen, jetzt wären wir vielleicht schon fix Zweiter. Schauen wir, wie die nächsten Testspiele noch verlaufen werden. Was man sagen kann, ist, dass der Kader mehr oder weniger steht, meiner Meinung nach. Jürgen Werner hat auf Viola TV ein großes Interview gegeben, also großes, hat 20 Minuten gedauert, in Aufmerksamkeitsspanne ist das schon sehr lange heutzutage, finde ich, aber ich habe es geschafft, ohne Unterbrechung zu schauen, aber mit 1,5-facher oder doppelter Geschwindigkeit. Macht es mal beim Jürgen Werner, wenn der Jürgen Werner spricht und ihr spielt das in doppelter Geschwindigkeit, dann klingt das so wie ich eigentlich, weil ich rede, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Jürgen Werner meiner Meinung nach manchmal ein bisschen zu langsam, aber ja. Genau, das heißt, wer war im Trainingslager dabei? Im Trainingslager war dabei der Samuel Schahin-Radlinger im Tor, Mikko Kos im Tor und Lukas Wedel, unser dritter Tormann, auch schon seit Jahren eine treue Seele im Verein.
Hätte ich gleich mal noch ganz kurz eine Frage, wenn ich schon jetzt schon darf.
Du darfst immer, bitte.
Mikko Kos, ist meine Info eigentlich noch, dass sein Vertrag am 30.06. ausgelaufen wäre. Ich habe noch keine neuen News gefunden. Nachdem er immer noch mit dabei ist, wird er wohl auch verlängert worden sein, aber dazu gibt es bis jetzt noch gar keine Infos, oder? Bin ich da falsch informiert?
Habe ich auch keine Info. Bist du, weiß nicht, ob du falsch oder richtig informiert hast. Ich bin nicht informiert über diesen Fakt.
Okay.
Also ich kann dazu jetzt auch nichts sagen.
Gut, ja, aber er ist auch weiter als rasender Reporter und sowas unterwegs, oder war
er? Ja, er ist als rasender, genau, er ist als rasender Reporter unterwegs im Mannschaftshotel bei der Austria. Und genau, ich schaue jetzt gerade auf Transfermarkt.
Ja, da bin ich ja eh schon offen. Vertrag bis 30.06.2025, wie gesagt, der wäre schon gewesen.
Ah ja, Vertrag bis 30.06.25, ja, stimmt. Ja, weiß ich jetzt gar nichts. Also, aber dürfte verlängert worden sein, beziehungsweise dürfte da vielleicht Transfermarkt noch alte Informationen haben.
Okay, weil ich finde ich auch auf, wenn ich google danach irgendwie alte Infos nur bis 2025. Gut. Ja, aber er dürfte fix bleiben und es ist ja, denke ich mal, auch in deinem Sinne, beziehungsweise in vielen Sinne, weil man ist ja, sage ich jetzt mal, mit seiner Backup-Rolle sehr zufrieden mit ihm und er ist auch eine Identifikationsfigur.
Genau, er ist eine und ich glaube nicht nur, dass er eine Identifikation, diese schweren Worte gleich zu Beginn nach der Sommerpause sind ein Wahnsinn, ja. Also ich glaube, dass er nicht nur eine Identifikationsfigur für die Fans ist, weil er wirklich sehr beliebt ist, sondern er ist auch eine Identifikationsfigur in der Mannschaft. Er ist jemand, der Stimmung in die Mannschaft bringt, der Spieler motivieren kann, der eine gute Ansprache auf Spieler hat. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Mannschaftsglied, auch wenn er nicht immer der erste Tormann ist und auch in der letzten Saison eigentlich nur im Cup gespielt hat. Aber er fügt sich seiner Rolle sehr gut hin und macht das auch sehr gut bis jetzt. Also ja. Und ich glaube, wenn er nicht verlängert worden wäre oder wenn er keinen Vertrag mehr hätte, wäre er sicher nicht auf Trainingslager mitgefahren.
Fix, ja.
Ja, in der Abwehr war der Drago dabei, natürlich der Tim Blavutic, der Philipp Wiesinger, der Joe Handel und dann waren noch Dejan Radonjic und Ndukwe, Iferni Ndukwe, das ist ein Spieler, der kommt hoch von den Young Violets, beziehungsweise von der U18. Auf Spieler werden wir noch nachher genauer eingehen. Im Mittelfeld war dabei der Luka Pazurek, der Abu Berry, noch nicht verkauft. Philipp Maybach, Kang Hee Lee, eine Neuerwerbung, dann der Sanel Saic, zurückgekommen von Stripfing, Hakim Genusch, Reini Ranftl, Manfred Fischer, Dominik Fitz, Matteo Schablers, auch ein neues Gesicht in der Kampfmannschaft. Und im Sturm waren dabei Noah Botic, auch eine Neuerwerbung, der Manfred Zakaria, auch eine Neuerwerbung, wobei, wie wir alle wissen, eigentlich schon eine violette Legende auch, mehr oder weniger. Kann sich in dieser Saison natürlich auch unsterblich machen. Und Kelvin Boateng, auch eine neue Werbung. Die haben wir sogar in dem Podcast schon erwähnt, weil er schon vor Ende der letzten Saison festgestanden ist, dass er zur Austria kommt. Konstantin Alexa war dabei, Marco Ragusch und Maurice Melon. Das heißt, eigentlich konnte der Stamm des letzten Jahres gehalten werden. Wer ist nicht mehr dabei? Matteo Perez-Windlöf ist nicht mehr dabei. Spielt jetzt bei Dynamo Zagreb. Konnte nicht verpflichtet werden und auch nicht gehalten werden. Also keine Leihverlängerung. In dem Interview mit Viola TV hat der Jürgen Werner gemeint, dass er sich für Zagreb entschieden hat. Das heißt, da dürfte dort mehr Potenzial sehen und Zagreb hat auch viel mehr Ablöse zahlen können. Ist vielleicht auch nachvollziehbar. Wobei die Austria gegen Zagreb schon gewonnen hat. So ist nicht.
Auch schon ein, zwei Jahre her, oder?
Zwei.
Okay.
Ich glaube, das letzte Aufeinandertreffen hat die Austria gewonnen. Beziehungsweise sind sie ja gegen Zagreb in die Champions League damals. Auch nur dazu mal gekommen, in die Gruppenphase. Und wer fehlt noch? Nick Preletz. Auch da wurde die Leihe nicht verlängert. Auch da konnte wurde die Kaufoption nicht gezogen, beziehungsweise haben die Neuverhandlungen kein Ergebnis gebracht. Er musste zurück zu seinem italienischen Verein und ist aber jetzt in Polen zu Hause, weiterverliehen worden nach Polen und ja, versucht dort jetzt sein Glück. Das heißt, mit Nick Preletz und Perez-Windlöf ist nicht mehr zu rechnen. Sonst konnte bis jetzt der ganze Stamm der so erfolgreich spielenden Mannschaft, auch wenn das Ende immer noch schmerzt, gehalten werden. Und wenn man große Teile der Mannschaft erhalten kann, dann bedeutet das meist Kontinuität. Und das ist genau das, was wir uns schon in den letzten Jahren gewünscht haben. Und ich bin neugierig, wie das bei Rapid in diesem Jahr dann auch aussieht, ob da auch ein Stamm in der Mannschaft gehalten wurde. Weil normalerweise werden ja dann Mannschaften besser. Ich hoffe, dass die Austria nicht das Gegenteil beweist.
Ja, wir werden sehen, wie es in diese Richtung weitergeht, eben auch dann noch bei Rapid. Und so wie du gesagt, Konstanz, ja, wird von uns immer eingefordert, beziehungsweise zumindest erhofft. Ja, und schauen wir mal, wie es dann in Hütteldorf ausschaut. Aber ja, ich glaube, beziehungsweise auch wie groß dieser von dir angesprochene Stamm sein wird. Also ist, glaube ich, ziemlich fix. Bei der Austria ist er größer.
Ja, wie gesagt, das sind 9 von 11 Spielern. Wer hat die Austria noch verlassen? Da ist der Huskovic, der Muki Huskovic ist weg. Der ist nach Linz verliehen worden, und zwar zu Blau-Weiß Linz. Hatte ja in der letzten Halbsaison schon bei Hartberg gespielt, konnte sich dort eigentlich auch nicht durchsetzen und als Stammspieler etablieren. Manfred Schmidt, nicht Fischer, das hätte mich schon wieder fast versprochen, hatte in einem Interview bei Sky damals anklingen lassen, dass da die Einstellung anscheinend nicht passt und dass er da auch an sich arbeiten muss. Lucas Galvao ist zurück nach Brasilien gegangen.
Ganz kurz noch zum Huskovic, inklusive Kaufoption, ja, auch für Blau-Weiß, gell, diesmal.
Inklusive Kaufoption für Blau-Weiß. Ja, bin gespannt, ob er sich da durchsetzen wird und ob er da wieder in die Schiene finden wird.
Hat er mit, mit Mitja Möritz jetzt gleich einen neuen spannenden Coach, mit dem er zusammenarbeiten darf. Bin mal gespannt, wie das dann auch alles dort läuft.
Genau, also bin wirklich gespannt und hat er einen Konkurrenten weniger dort mit Alex Schmidt, der ja zur Admira gegangen ist, ja ebenfalls Austria-Vergangenheit. Ja, bin wirklich gespannt, wie es dem Muki dort geht. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute und ich hoffe, dass er wieder wirklich in die Spur findet und dass er wieder zu alter Stärke findet und unangenehm für die Gegner wird, außer für die Austria. Genau, Lucas Galvao ist nach Brasilien zurückgegangen oder hat vor, nach Brasilien zurückzugehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da jetzt nichts gehört habe, ob er da jetzt irgendwo ist. Mhm. Unser Andy Gruber hat's in die Slowakei verschlagen zu Dunajská Streda. Insofern bitter, weil die für die Conference League qualifiziert sind, beziehungsweise für die Qualifikation zur Conference League qualifiziert waren, jetzt aber nicht antreten dürfen, weil die einen Clubbesitzer haben, der noch ein ungarisches Team, glaube ich, auch in der Conference League spielen lässt. Und da geht es dann um die Tabellenplatzierung und um die 5-Jahres-Wertung und da ist das andere Team weiter vorne. Und deswegen ist dem Andy Gruber sein neuer Verein jetzt aus der Conference League ausgeschlossen und er darf nicht international spielen, was natürlich sehr bitter ist. Weg ist auch der Marvin Potzmann, wurde ja auch verabschiedet vom letzten Saisonspiel. Da weiß man noch nicht, wohin es ihn verschlägt. Peres Winlöf habe ich schon angesprochen, ist zu Dynamo Zagreb gewechselt. Nick Prelec habe ich angesprochen, ist in Polen. Der Moritz Wels ist verliehen worden zur WSG Tirol. Finde ich einen sehr vernünftigen Schritt. Hat ja bei Stripfing in der Rückrunde relativ groß aufgezeigt, muss ich sagen. Er hat viele Assists gegeben und auch für Tore gesorgt. Hat vor allem sehr gut mit Marco Djuricin harmoniert. Der ist ja jetzt bei der Vienna. Und Moritz Wels spielt natürlich auf einer Position, die bei der Austria jetzt schon doppelt und dreifach besetzt ist wahrscheinlich, ist noch immer ein junger Spieler, kann jetzt erstmals auch hoffentlich regelmäßige Bundesliga-Luft schnuppern und ich denke, dass ihm das sehr gut tun wird und wenn er sich dann bei WSG Tirol beweist, dann stehen ihm natürlich auch alle Türen am Verteilerkreis offen und ich glaube, das ist schon eine Zukunftsaktie, die der Austria noch viel Freude bereiten kann. Und Matteo Meißl wurde auch abgegeben, nachdem er als Kooperationsspieler bei Stripfing gespielt hat in der Rückrunde der letzten Saison. Ist er jetzt zur Admira gewechselt, bleibt in der zweiten Liga. Freut mich für ihn und ich hoffe, dass er, also es freut mich nicht für ihn, dass er bei der Austria weg ist, weil ich habe den immer sehr sympathisch gefunden. Und ich glaube, es war auch ein sehr beliebter Spieler bei den Fans. Ist halt leider nicht zu den Einsätzen gekommen, die ihm wahrscheinlich zugestanden wären. Das auch aufgrund nicht von Verletzungen, sondern eben aufgrund der starken Konkurrenz und konnte sich da nicht durchsetzen. Jetzt spielt er bei der Admira und ich hoffe, dass er da beim Aufstieg eine wichtige Rolle spielen kann, der ja noch nicht so richtig fix ist, der Aufstieg, weil die Saison noch zu spielen ist, aber ich wünsche es der Admira. Die Admira ist so ein Verein, gehört meiner Meinung nach in die Bundesliga, genauso wie der KSC in Deutschland.
Ja, da sind wir uns in beiden Punkten einig.
Siehst du? Auch das ist neu in diesem Podcast. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Spiele an, die wir noch nicht so gut kennen.
Mhm.
Ja, da ist zum einen einmal der Dejan Radonjic. Der ist 19 Jahre alt, war in der letzten Saison Kooperationsspieler bei Stripfing. Er kam in der vergangenen Saison insgesamt auf 1593 Einsatzminuten. Und davon spielte er 16 Mal von Beginn an. Und 4-mal kam er eben im Laufe des Spiels zum Einsatz, das heißt insgesamt 20 Einsätze. Dabei hat er 2 Tore erzielt. Und er hat ja auch das Siegestor gegen Rapid im Cup-Achtelfinale geschossen in der vergangenen Saison. Das heißt, die grüne Hörerschaft dieses Podcasts wird nicht so die guten Erinnerungen an Dejan Radonjic haben, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er jetzt da bei der Kampfmannschaft mitspielen darf, und wir haben da ja noch den ein oder anderen Spieler, der Erfolge gegen Rapid in der letzten Saison gefeiert hat, aber dazu kommen wir später.
Genau, aber du hast jetzt eingangs gesagt, jetzt gerade nicht nochmal beim Näherbetrachten, Innenverteidiger, ja. Und eben wahrscheinlich halt in der Hierarchie letztes Glied von den doch einigen oder Innenverteidigern, die da sind, oder? Oder meinst du eher, Dunkwe ist noch weiter hinten, oder wagst du das jetzt noch nicht wirklich zu bewerten?
Das wage ich noch nicht wirklich zu bewerten. Ich weiß jetzt nur zum Beispiel, gegen die Bohemians hatten Dunkwe im stärkeren, unter Anführungszeichen, Ast begonnen, nämlich in den ersten 60 Minuten hat er dort gespielt. Und Radonjic dann in den zweiten 60 Minuten, wo eher nicht der Stamm gespielt hat von der letzten Saison. Das heißt, da dürfte Radonjic derzeit das Nachsehen haben. Aber die Vorbereitung ist ja noch nicht vorbei. Ich kann mir auch vorstellen, dass entweder Radonjic oder Dunkwe dann wieder runter zu den Young Violets wechseln und dort einfach Spielpraxis sammeln, weil das bringt ja nichts, wenn man dann in der Kampfmannschaft ist und nur trainiert und nicht spielt. Aber es sind auf jeden Fall Ergänzungsspieler für die nächste Saison, die Ante Portas stehen und die auch, glaube ich, mit ruhigem Gewissen schon eingesetzt werden können, und deswegen ist auch gut, dass sie da mittrainieren.
Ja, sind oder waren auf jeden Fall beides österreichische U-Nationalspieler.
Genau, so ist es, und beides eigentlich auch sehr groß gewachsene Spieler. Radonjic ist 1,90 groß und Dunkwe 1,98 groß. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt nur große Innenverteidiger, kann man sagen. Da ist Dragovic wahrscheinlich der Kleinste. Das kenne ich seine Körpergröße nicht. Ich kenne leider seine Vitaldaten und Körperdaten noch nicht auswendig. Aber ich glaube, dass Dragovic jetzt der kleinste Verteidiger ist bei der
Austria. 1,86.
Brauche ich jetzt mal zu sagen. 1,86 ist jetzt der... Der Joe Handel ist, glaube ich, größer als der Dragovic.
Ja, fix.
Fix, also ist
der 1,96, also 10 cm größer.
Genau. Wir haben wirklich nur große Innenverteidiger. Das ist auch mal eine Ansage. Und das zeigt ja auch, was ja auch viel kritisiert wird in den Medien, dass jetzt da keine Spieler mehr gescoutet werden, sondern es werden Kennzahlen gescoutet, und die Kennzahl bei der Austria ist anscheinend auch ein bisschen die Körpergröße. Zumindest auf der Position des Innenverteidigers. Dunkwe ist erst 17 Jahre alt und hat dann in der letzten Saison 13 Spiele für die Young Violets gemacht. Davon hat er alle von Beginn an absolviert und konnte da ein Tor erzielen. Bei den Young Violets kam er übrigens erst in der Rückrunde zum Einsatz. Davor hat er noch in der U18 gespielt. Wir gehen jetzt also von Positionen von hinten nach vorne ein bisschen auch bei den Verpflichtungen. Mhm. Deswegen kommen wir jetzt, und es sind jetzt da nicht nur so wirkliche Neuerwerbungen, aber einfach die Namen, die uns noch nicht so bekannt sind in der ersten Mannschaft. Da gibt es den Matteo Schablas zum Beispiel. Der Matteo Schablas kommt vom Nachwuchs vom FC Bayern und hat dann 2023 zum FC Liefering gewechselt. Und dort ist er dann auch in der Saison 23/24 14 Mal zum Einsatz gekommen, aber in der letzten Herbstsaison hat er keine Rolle mehr gespielt bei den Lieferingen. und hat dann unter anderem bei Stripfing vorgespielt. Und zu dem Transfer ist es dann eigentlich auch gekommen. Er hat halt nicht direkt zu Stripfing gewechselt, sondern hat zur Austria gewechselt, wurde von der Austria verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 ausgestattet und ist dann bei Stripfing 7-mal zum Einsatz gekommen und hat 2 Spiele über die gesamte Distanz gespielt und hat dann schon 2 Tore geschossen und eine Vorlage gegeben. Und ein Fun Fact: sein erstes Tor für Stripfing hat er im ersten Spiel für Stripfing geschossen und das zweite Tor für Stripfing hat er im letzten Spiel für Stripfing geschossen. Und ein noch lustigerer Fun Fact, warum er jetzt bei der Kampfmannschaft ist, weißt du das?
Nein.
Das zweite Tor, was er geschossen hat, wie ich vorher erwähnt habe, hat er in seinem letzten Spiel für Stripfing geschossen. Es war gleichzeitig auch das letzte Meisterschaftsspiel für Stripfing in der letzten Saison und es war gegen Rapid 2. Und es war der Siegestreffer zum 2:3 für Stripfing und damit hat er auch den Klassenerhalt der Stripfinger fixiert. Also nicht er alleine war dafür zuständig, aber er hat halt das entscheidende Tor geschossen.
Okay, damit eben großen Anteil.
Genau. Deswegen auch ein Recht in der Austria-Kampfmannschaft zu sein anscheinend.
Naja, sagen wir uns ehrlich, wenn es mit Peres Winlöw geklappt hätte, dann ja.
Ja, ja.
Wissen wir
ja. Ja. Aber hätte Varitati, Schablas ist die Zukunft. Schablas ist derzeit im Kader, die als Linksverteidiger die einzige Konkurrenz für Hakim Genush. Ist halt auch noch ein junger Spieler. Spielt für die U19 ÖFB-Auswahl und hat übrigens eine Doppelstaatsbürgerschaft, ist Deutsch-Österreicher, also sowas Ähnliches wie du, nur dass du halt noch keine Doppelstaatsbürgerschaft hast.
Ja, weil man die so nicht einfach kriegt.
Und Jürgen Werner hat in dem großen, langen Interview mit Viola TV gesagt, dass wenn man in eine Ligaphase kommen sollte, ist die Linksverteidigerposition eine Position, wo man noch jemanden verpflichten könnte, aber bis jetzt sieht man davon ab und ich hoffe, dass
man nicht in der Ligaphase kommt.
Nein, aber ich hoffe, dass man auch aus der Kritik der letzten Saison gelernt hat und wenn man zum Beispiel unseren großen Saisonrückblick gehört hat und wer das noch nicht getan hat, dem sei der ans Herz gelegt, wirklich ausführlich. Und zum Schluss hat der Dalibor dann ja auch noch kritisiert, zu Recht kritisiert und hätte von mir auch kommen können, dass so wenig junge Spieler eingesetzt worden sind. Und man hat jetzt ins Trainingslager viele junge Spieler mitgenommen und ich hoffe, dass diese in Zukunft auch zu Einsatzzeiten kommen. Natürlich braucht man jetzt jungen Spielern nicht ins kalte Wasser werfen und ausbrennen lassen, indem man sie da jetzt da zu lange spielen lässt. Aber ich glaube, diese gute Mischung und diese gute Integration in die Kampfmannschaft, das kann schon auch viel wert sein und viel, viel Potenzial für die Zukunft bringen. Und deswegen hoffe ich auch, dass sich zum Beispiel ein Hakim Genush mit dem Matteo Schablas abwechseln kann. Jetzt nicht von Spiel zu Spiel, aber es war ja auch die Linksverteidigerposition immer die Position, die spätestens, oder nicht spätestens, aber in der Minute 60, um die Minute 60 immer gewechselt wurde. Entweder Winlöw musste raus und Genush kam rein oder Genush musste raus und Winlöw kam rein. Ich hoffe, dass man dem Schablas zumindest auch diese 30 Minuten Spielpraxis gibt, wenn er sich im Training beweist und wenn es der Spielverlauf auch zulässt.
Weil du es jetzt für die Linksverteidiger gar nicht genannt hast, Siad El Shaiwi ist ja auch noch einer, der weiterhin da ist. Natürlich nach seinem erneuten Kreuzbandriss noch nicht wieder fit, aber sagen wir vielleicht dann für Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres, hoffentlich für ihn dann auch wieder eine Option.
Ist auf jeden Fall wieder eine Option. Auch da waren ja die letzten Meldungen vom Verein, dass man sowohl auf Wustinger, der fürs defensive Mittelfeld in Frage kommt, als auch für El Shaiwi, dass man mit denen noch rechnet, dass man deren Talent noch immer sieht, dass man die Einstellung total professionell findet und dass man sich freut, wenn die wiederkommen. Und das ist jetzt da ja auch nicht alltäglich, dass man da als Profiverein noch so zu den Spielern steht. Ich hoffe, dass die Spieler das auch zurückgeben können, dem Verein. Und ich hoffe vor allem, dass die Verletzungsmisere dann endlich einmal vorbei ist und dass sie wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Aber ja, natürlich ist auch der Sirdar Scheiwi noch ein Kandidat für die Linksverteidigerposition. Seriöserweise, hast du richtig gesagt, darf man den jetzt da aber für den Herbst oder für die Hinrunde wahrscheinlich noch nicht so richtig einrechnen.
Schauen wir dann mal, wie es da weitergeht und drücken natürlich die Daumen, dass da ja, bald wieder die Fitness hergestellt ist und dann auch von Dauer ist.
Genau, dann kommen wir zu einem ersten Neuzugang, der vielleicht auch ein bisschen noch unbekannt ist in Österreich oder wahrscheinlich noch unbekannt ist in Österreich. Ich habe ihn nicht gekannt. Kang Hee Lee, ein 23 Jahre alter Südkoreaner. Auch der hat übrigens eine Körpergröße von 1,91, also ein großer Spieler, der aber wahrscheinlich nicht in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen wird. Seine angestammte Position ist nämlich das defensive Mittelfeld. Und in Südkorea hat er in der zweiten Liga bei Gyeongnam FC gespielt. Das wird sich auch nicht ändern in dieser Saison, dass du die Namen und Orte besser aussprechen kannst als ich. Aber Gyeongnam wird so ziemlich hinkommen, schätze ich.
Klingt gut.
Ja. Und er war dort unumstrittener Stammspieler. Der Verein hat sich befindet sich eigentlich gerade am 11. Platz in der Liga. Da wird er jetzt noch Meisterschaft gespielt. Und bis er gewechselt hat, war er auch Stammspieler, wie ich vorher schon erwähnt habe. Gyeongnam FC war übrigens seine dritte Station in der K-League 2, wie sie in Südkorea heißt, die zweite Liga, nachdem er schon für Suwon Blue Wings, die derzeit Zweiter sind, und die Busan E-Park gespielt hat, die sind derzeit Fünfter. Und mit der südkoreanischen U23 wurde er WAF-Westasien-Sieger, hat die Mannschaft damals als Kapitän auf den Platz geführt. Mannschaftskollege war unter anderem Lee So-Kim, der spielt beim FC Brantford, und Yoon Ho-bae, der spielt bei Stoke City, und Huin Yun Yang, der spielt bei Celtic Glasgow. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich alles recherchiert. Ich hätte, wenn du mir die Spieler jetzt vorgelesen hättest, hätte ich nicht gesagt, der Lee So-Kim von Brentford, hätte ich nicht gewusst. Aber nur, dass die Südkoreaner auch gute Spielerexporte haben, vor allem anscheinend in den britischen Raum.
Ja. Du, also das ist ja nichts Neues, dass auch da eben in Asien eigentlich mittlerweile gut gearbeitet wird und es Talente gibt. Ja, und ich denke mal, spricht da sowohl für die Austria als auch für Rapid, dass man im Scouting sich jetzt da breiter aufgestellt hat, mehr in die Tiefe geht und eben auch Anführungszeichen exotischer scoutet und dann auch Spieler verpflichtet.
Genau. Und die Austria ist ja auch relativ gut gefahren in den letzten Jahren mit Verpflichtungen aus der zweiten Liga. Barry kam ja von der israelischen zweiten Liga zum Beispiel, also da hat man auch Kanté, glaube ich, der ja leider dann Kreuzbandriss bekommen hat, ist auch aus einer zweiten Liga gekommen. Also da fährt man relativ gut. Ich habe, wie gesagt, Kang Hee Lee nicht gekannt und habe mir dann auf YouTube einfach seinen Namen angegeben und ein paar Videos von ihm angeschaut. Da gibt es eh so Scouting-Videos. Und das, was ich halt so sagen kann, was ich jetzt bis jetzt von ihm auch gesehen habe, und auch gegen die Bohemians aus Prag hat er ja schon ein Tor geschossen, ein Distanzschuss war das. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie er mit der Spielgeschwindigkeit in Österreich zurechtkommt. Also auf den Videos war das doch ein deutlich langsameres Tempo, als wir es in Österreich wahrscheinlich gewohnt sind. Aber das, was man gesehen hat, ist, dass er das Spiel gut lesen kann, dass er Lücken findet und sich traut, auch mutige Pässe zu spielen, dass diese mutigen Pässe oft auch präzise ausfallen können, dass er Umschaltmomente prägen kann durch eben seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, und auch ein Spieler ist, der Spiele verlagern kann auf die andere Seite, das eben auch mit präzisen Pässen. Und Kopfbälle sind ein Hobby von ihm, und Schüsse aus der zweiten Linie. Das haben wir ja auch schon im Testspiel jetzt gegen die Bohemians Prag gesehen, wie ich vorher gerade erwähnt habe. Kann er auch gut. Und ja, ich glaube, dass man auch mit dem viel Freude haben kann. Derzeit ist da noch eine große Sprachbarriere. Stefan Helm hat gesagt, aber er spricht die Sprache des Fußballs und hat sich dann schon relativ gut eingelebt am Platz. Neben dem Platz, also in Hotel und Kabine, hat er einen Dolmetscher dabei, der 24 Stunden für ihn zuständig ist und ihm bei der Kommunikation hilft. Also wenn wer den rasenden Reporter anschaut aus dem Trainingslager, da sieht man den Kang Hee-Lee und seinen Dolmetscher. Und da merkt man auch, dass das relativ gut funktioniert und dass das ein relativ sympathischer junger Mann ist.
Ja, und wir haben es ja aber auch schon, das sind wir zuletzt ein bisschen in diese Richtung gedriftet, sage ich mal, beziehungsweise haben auch da Feedback gekriegt, dass es ganz lustig gefunden wird und dass die Leute auch in diese Richtung was mit zugelernt haben. Lee ist ja ein sehr polyvalenter Spieler, das heißt, er kann vielfach eingesetzt werden. Ich glaube, von Innenverteidigung bis Sturm hat er fast irgendwie schon alles mal ein bisschen durchgemacht, Flügel eher nicht so, aber ja, ich glaube, man hat da mehrere Möglichkeiten und wenn ich es recht im Kopf hatte, ist auch schon von Abseits.at gut analysiert worden, mal eingegangen worden auf seine Stärken, Schwächen, beziehungsweise wenn vielleicht Plan A jetzt in der Positionierung nicht hundertprozentig hinhaut, wie man dann weiter mit ihm arbeiten kann, weil so wie du gesagt hast, das wird natürlich zu beobachten sein, wie kommt er mit der Geschwindigkeit, mit der Art zu spielen in Österreich zurecht und wie kann man dann eben vielleicht auch seine Stärken richtig zur Geltung bringen.
Genau, was ich schon glaube, ist, dass er einfach ein Zentrumspieler ist. Hast du jetzt eh auch gesagt, wird kein Flügelspieler werden. Ich glaube, dazu fehlt ihm dann auch die Geschwindigkeit. Aber in der Innenverteidiger wird er deswegen, also kann er wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen, wird er aber nicht zum Einsatz kommen, weil da einfach die Spielerdichte sehr groß ist, nach wie vor sehr groß.
Müsste schon sehr viel passieren, beziehungsweise vielleicht kann man im Laufe von einem Spiel, wenn irgendwie der Bedarf da ist, weil vielleicht sozusagen man positioniert ihn dann weiter zurück, weil man vielleicht anderweitig wechseln muss, aber das jetzt, so wie du sagst, genau, wirklich aufgrund der Dichte und auch, glaube ich, der immer relativ hohen Qualität, das sagen muss, man lässt ihn von Start irgendwie da spielen, also da müsste schon sehr viel passieren und ja, so viel Verletzungspech wollen wir natürlich gar niemand wünschen.
Genau, das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, sehe ich ihn eigentlich auch. Er hat in Südkorea oft auf der klassischen 6 gespielt, aber er hat die 6 immer eher offensiv interpretiert, meiner Meinung nach. Das heißt, er baut das Spiel gern von hinten auf, ist sich aber auch nicht so schade, Distanzen zu laufen und in Zweikämpfe auch in der Offensive schon zu gehen und dort für Balleroberungen zu sorgen. Aber ich glaube, seine große Stärke und wenn er die Mannschaft kennt, wenn er das System kennt und wenn er das Austria-Spiel dann auch versteht, ist es wirklich, Spielzüge einzuleiten und vielleicht auch, vielleicht gibt es ja dann auch einmal eine Achse Lee, Fitz, Zakaria. Könnte ich mir gut vorstellen.
Kann sein.
Wobei man ja jetzt auch sagen muss, wenn man mit Lee auf einer Sechserposition rechnet, dann muss er auch einmal an Mandy Fischer vorbei und dann muss er auch einmal an Abu Berry vorbei, die ja beide starke Saisonen gespielt haben. Mhm. Und Berry, da erhofft man sich ja auch noch Transfererlöse in Zukunft. Das heißt, das ist eine Zukunftsaktie der Austria, die da sicher dann auch dahingehend gefördert wird. Weil man muss ja heutzutage auch ein bisschen wirtschaftlich denken.
Richtig. Ja, wer auf jeden Fall noch mehr von Lee erfahren will, es war nicht Abseits.at, es war unter sportreport.biz. Dort ist nicht mit dem koreanischen Journalisten dann ein Gespräch geführt worden. Ich fand es sehr interessant. Also wer hier mehr über die Möglichkeiten noch erfahren will, kann gerne da mal reinschauen.
Genau, wir verlinken den Beitrag in den Shownotes.
Ja, Stefan, was ich nur ganz kurz noch anmerken will, ja, oder dich, Lee war ja so ein bisschen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja immer wieder der Fall, auch wenn es zum Beispiel jetzt mit Arnautovic nicht klappen sollte, ist eigentlich das hinten dran, muss nicht schlechter sein, aber Plan B, Plan A war bei der Austria ja eigentlich mal eine andere Aktie und da war man sich eigentlich schon so gut wie fix und einig und alles drum und dran, von Peck Zwolle hätte Anur El Azouzi kommen sollen und das ist ja dann eben durch von dir eingangs wieder erwähnte Schock im letzten Spiel irgendwie dann vom Aufsichtsrat noch abgelehnt worden, sozusagen letzte Sekunde. Ich glaube, da hätte man mehr gewusst, was man schon hat, und hätte wahrscheinlich dann auch noch ein Upgrade gehabt fürs Mittelfeld. So ist Lee jetzt eben einer, der sehr vielfältig einsetzbar ist, aber von dem man eben noch schauen und abwarten muss, wie er sich in Europa tut.
Genau. Ich glaube sogar, dass wir diesen Transfer schon verlautbart haben in einer unserer letzten Podcast-Folgen. Oder dass wir schon darüber gesprochen haben, zumindest. Mhm. Der dürfte sogar schon den Medizincheck in Wien erledigt haben und war auch schon im Stadion beim letzten Spiel zuschauen. Und dann gab es halt doch kein Okay vom Aufsichtsrat. Über die Gründe weiß ich jetzt ehrlicherweise auch näher nichts. Aber für den Spieler muss das natürlich ein Wahnsinn sein. Der freut sich auf einen Transfer, der freut sich, zur Austria zu kommen, seinen nächsten Schritt in der Karriere zu machen, hat den Medizincheck positiv bestritten und glaubt schon eigentlich, dass er zum Trainingsstart dabei sein darf, und dann zerbricht der Transfer noch vor seinen Augen. Sicher unangenehm, aber ich glaube, das war allen Seiten unangenehm, nicht nur für den Spieler unangenehm, sondern auch für den Verein unangenehm. Trotzdem finde ich es positiv, dass man vielleicht auch aus der Vergangenheit gelernt hat und sich jetzt nicht mehr so leicht übernimmt, sondern dass man dann halt sagt, okay, man spielt jetzt keine Champions League Quali, sondern man spielt jetzt der Europa League, Conference League Quali, und da muss man einfach wieder die kleinere Brötchen backen. Finanziell geht es der Austria gut, aber man hat halt noch kein Geld zum Ausgeben, sondern man ist durch den Stadionverkauf so gesundet einmal. Und das finde ich gut, dass sie das auch einsehen und dass sie das auch machen. Und da kam halt der Spieler zum Handkuss, was natürlich für den Spieler persönlich sehr tragisch ist. Und ich habe das jetzt auch gar nicht verfolgt. Ich hoffe, dass er bereits einen Verein gefunden hat, beziehungsweise dass es für ihn jetzt auch erfolgreich weitergeht.
Ja, weiß ich auch so nicht genau, habe nur eben damals mitgekriegt, Berater ziemlich gewütet. Eigentlich wären 1,5 Millionen an Zwolle schon der Deal gewesen, und dann ist eben noch abgelehnt worden, weil halt jetzt eben nach dem verpassten Champions League Quali-Start wahrscheinlich einfach das finanzielle Risiko dann so hoch war.
Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Austria untätig war am Transfermarkt, wobei wir jetzt 4 Spieler schon genauer beobachtet haben, und davon sind eben 2 von den Young, also 3 eigentlich von den Young Violets, beziehungsweise der Schabler ist auch als Kooperationsspieler, und der Kang Hee-Li eben die erste Neuverpflichtung. Und jetzt kommen wir zu den weiteren 3 Neuverpflichtungen, die es noch gegeben hat. Das ist zum einen Noah Pottage, der ist auch 23 Jahre alt, ist ein Australier und war schon mal australischer Meister zum Beispiel, ist ja auch nicht nix, und kommt vom australischen Verein Western United FC, ist dann eben in seiner ersten Saison dort gleich Meister geworden, und in der vergangenen Saison wurde man Dritter, wobei man schon auch sagen muss, dass das so ein zwischen Genie- und Wahnsinnverein sein dürfte, weil letztes Jahr waren sie Dritter, ein Jahr davor waren sie Elfter oder Zwölfter, dann waren sie wieder Dritter, dann waren sie wieder Elfter, dann waren sie Meister. Also entweder hoch hinaus oder am Abstieg schrammend.
Aber besser als immer nur Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter in diese Richtung, sondern zwischendrin auch mal wirklich genau. Erfolgreich.
Ja, also Fahrt dürfte den Fans von Western United nicht werden. Und sie haben auch ganz aktuelle Breaking News. Mit dem Trainer John Aloisi gerade verlängert auf einen und den mit einem Langzeitvertrag ausgestattet, falls es euch interessiert. In der letzten Saison hat Noah Pottage 2085 Minuten gespielt und dabei 16 Tore gemacht. Das ist ein Schnitt von ca. 130 Minuten für ein Tor. Und auch von Noah habe ich mir Videos angeschaut, und da erkennt man eigentlich relativ schnell, dass er weiß, wo das Tor steht. Wenn er an den Ball im Strafraum kommt, ist eigentlich immer torgefährlich und kann aus jeder Position schießen und Körperverrenkungen machen, von denen andere nur träumen. Hat aber auch Tore außerhalb des 16ers gemacht, hat eigentlich auch einen sehr starken Schuss und eben auch Gefühl, das heißt eine Kombination aus Schuss, Kraft und Gefühl für den Ball ist natürlich als Stürmer von Vorteil. Und ich denke halt, dass der Bottic jetzt da im Stefan-Helm-System auch sehr mannschaftdienlich spielen muss, also viel für die Mannschaft machen muss. Also er muss Bälle erobern und Angriffe mit einleiten. Das hat ja Preletz in der letzten Saison auch gemacht und ich denke, dass Bottic ein Spieler ist, der Preletz 1:1 ersetzen kann. Da hat Preletz oft Chancen vergeben und ist nicht zum Abschluss gekommen. Vielleicht hat ja Bottic da mehr Glück. Wird sich eben auch zeigen und wird sich auch weisen, dass er Stammspieler wird. Wird auch relativ schwierig werden, denke ich, weil es eben auf seiner Position auch sehr viel Konkurrenz gibt. Zum Beispiel ein Manfred Zakaria kann auf seiner Position spielen, aber auch ein Kelvin Boateng kann auf seiner Position spielen. Zu beiden Spielern kommen wir dann noch später. Und ja, man wird sehen vom Spieler her, vom Spielertyp habe ich eben schon gesagt, dass er wie Preletz ist circa. Und in der letzten Saison hat er übrigens den goldenen Schuh in der australischen Liga als bester Torschütze gewonnen und ist mit insgesamt 27 Toren, und das halte ich fest, 27 Tore hat er geschossen für Western United insgesamt in seinen 4 Jahren bei Western United, mhm, und ist jetzt schon Rekordtorschütze von diesem Verein.
Okay, das will irgendwie ein bisschen was heißen.
Ja, also wir haben den Rekordtorschützen von Western United
verpflichtet. Klingt gut so am Papier. Genau. Ich muss auch sagen, für Australien U16, U17 und die U23 hat er schon gespielt und beziehungsweise spielt er teilweise noch, ist jetzt auch erst 23, hat schon europäische Erfahrung, weil er ist damals im zarten Alter von 17 schon in den Nachwuchs von Hoffenheim gewechselt, hat dort den Durchbruch nicht geschafft, ist dann zurück nach Australien, also er kennt jetzt eben ein paar Brocken wahrscheinlich von der Sprache schon ein bisschen, was nicht nachteilig sein kann, ein bisschen die Mentalität in Europa schon, dürfte sich dann vielleicht wahrscheinlich auch vielleicht noch besser und schneller einfügen können als ein Lee jetzt von, ja, vom Umfeld her.
Genau, vor allem mit Englisch ist es ja leichter auch sich zu artikulieren, mhm, und zu sprechen. Auch Preletz hat ja nur Englisch gesprochen und nicht Deutsch können. Und sein Bruder spielt, glaube ich, bei FC Koper, also in Slowenien. Also da dürfte es schon auch Europa-Connections geben.
Zwei Cousins, oder ja, ein Cousin von ihm ist er.
Oder Cousin, ja. Dass du mich immer ausbessern musst.
Dann sorry.
Ja, gut. Dann kommen wir zum vorletzten Neuzugang. Das ist der Manfred Zakaria, der ja schon einmal bei der Austria war und ein direkter Konkurrent für Bottic wird, wie ich vorher schon gesagt habe. Der ist nach einem halben Jahr in China wieder zurück nach Österreich und das auch Gott sei Dank zur Austria. Dass das noch der Königstransfer des Sommers werden kann für die Austria, das ist für mich auf jeden Fall ein Ding der Möglichkeit. Also ich schätze den Manfred Zakaria nach wie vor sehr stark ein. Zakaria hat überall Leistung gezeigt, wo er eingesetzt wurde. Und auch bei Rapid wird man sich schmerzhaft an ihn zurückerinnern. Der war ja der Mann des Spiels beim Cupfinale 2023, wo er 2 Tore geschossen hat und dann eben auch zum Man of the Match gekürt wurde. Und damit für den ersten Cup-Titel für Sturm Graz seit 2018 gesorgt hat. Und das Bundesliga-Debüt hat der Manfred 2017 für die Austria gegeben und dann 4 Saisonen lang für die Kampfmannschaft gespielt. Und in einer der schwierigsten Phasen des Vereins, wir waren da mit dem Podcast ja auch schon auf Sendung, war es dann nicht mehr möglich, Zakaria zu halten. Und er hat eben zu Sturm gewechselt. Er ist zu Sturm gewechselt. Das war nämlich da auch, wo Stöger damals gesagt hat, er macht nicht mehr weiter als Trainer. Es ist mir alles zu unsicher, wo dann quasi der Manfred Schmidt engagiert wurde, dann nach der Saison gemeinsam mit Manuel Ortlechner. Und in der Phase kam eben auch Manfred Zakaria abhanden, der Austria, und wechselte zu Sturm. Die Erfolge von Sturm haben ihm leider recht gegeben. Also er ist ja dann Cupsieger geworden, er ist Meister geworden. Aber es hat mich zumindest nach wie vor immer wieder geschmerzt, wenn ich ihn in einem schwarz-weißen Dress gesehen habe, was nicht das Auswärtsdress der Austria ist. Und dennoch, trotz starker Leistung, Man of the Match im Cup, dürfte er bei Ilze in Ungnade gefallen sein, weil er anscheinend Wechselgedanken gehabt hat bei Sturm. Aus denen ist dann nichts geworden, aber man hat dann auch nicht mehr auf ihn gesetzt. und er hat keine Rolle mehr gespielt und dadurch ist er dann im Winter auch nach China gewechselt zu Peng City und spielte in der letzten Saison eigentlich auch nur 16 Minuten Bundesliga für Sturm, kam dann aber in der zweiten Mannschaft von Sturm in der zweiten Liga regelmäßig zum Einsatz, solange er noch da in Österreich war. Und das finde ich auch recht beachtlich. In 7 Spielen, die er dort gespielt hat, hat er 4 Tore geschossen und einen Assist beigesteuert. Und wenn man nur die Sturm 2 Spieler hernimmt, hat er übrigens auch einen Torschnitt von 130 Minuten, also genau denselben wie Bottic in Australien.
Also ich finde es allein schon schade, dass er sich dafür nicht zu schade war und gesagt hat, na, das macht er nicht, zweite Mannschaft, sondern sich auch da zeigen wollte, auch da reingehängt hat. Und ich glaube eben auch, leichter privater Kontakt über einen Freund wieder, der mit ihm aufgewachsen ist, wohl charakterlich tolle Person sein soll. Und ist irgendwie schade für ihn, dass er so vielleicht mit bisschen darüber gestolpert ist, weil er eben auch gesagt hat, na, er will sich selbst managen und selbst vielleicht irgendwas ausverhandeln, was dann halt so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Aber ich denke, man spricht auch für ihn, dass er jetzt eben wieder zu seinem Jugendverein mit zurückgekommen ist und aus in den Derbys und dass er natürlich im Endeffekt hinter uns bleibt, wünsche ich ihm natürlich trotzdem alles Gute.
Genau, danke. Und das muss ich halt auch sagen, dass das spricht schon auch für seinen Charakter, dass er sich da eben nicht so schade war, für die Sturm-2-Mannschaft zu spielen. Und im aktuellen Ballesterer, glaube ich, ist ein Interview mit dem Kitaschwili von Sturm, der ja auch maßgeblich beteiligt war an den 2 Meistertiteln, die Sturm da jetzt eingefahren hat. Und auf die Frage, welche Sturmspieler ihn am meisten geprägt haben oder mit denen er am liebsten zusammengespielt hat, dann hat er irgendwie gesagt, der Höljund war der beste Spieler, mit dem er zusammengespielt hat. Und dann hat er schon Manfred Zakaria genannt und jemand anderen hat er nicht noch genannt. Das heißt, auch der Manni dürfte dort einen sehr guten Eindruck bei den Spielern hinterlassen haben. Und ich finde, das ist schon eine Auszeichnung von ihm jetzt da auch noch nach einem halben Jahr oder nach einer Saison, die man eigentlich dann auch nicht mehr zusammen trainiert hat, noch immer genannt zu werden.
Ja, und ich glaube auch bei den Fans in Graz hat er ein gutes Standing gehabt und glaube ich hat es immer noch.
Ja, glaube ich auch. In China kam Manfred Zakaria 15 Mal zum Einsatz, allerdings nur 5 Mal über die volle Distanz und dort hat er 2 Tore geschossen und 2 Assists beigesteuert. Und jetzt bei der Austria stößt er bei der Mannschaft natürlich auch auf alte Bekannte. Also es ist nicht so, dass die Mannschaft jetzt da in den letzten 4 Jahren komplett durchgetauscht hat. Durchgetauscht wurde fast, aber nicht ganz. Im Interview mit Viola TV nach dem Spiel oder vor dem Spiel gegen die Bohemians Prag hat er gesagt, dass er sich mit Dominik Fitz noch immer blind versteht und beide für Unruhe beim Gegner sorgen können. Und wenn Fitz bleibt, und da würde ich diese Aussage auch unterstreichen, man hofft, dass er bleibt, aber schauen wir mal. Und ja, ich hoffe, dass der Manni wieder an die starken Zeiten anschließen kann, die er bei der Austria und bei Sturm hat, spielerisch. Und remember my words, das wird der Königstransfer der Austria.
Kann gut sein. Also ich würde jetzt auch von außen behaupten, dass er mittlerweile, jetzt wo er zurückgekommen ist, ein anderes Standing hat bei der Austria als gegangen ist. Ich glaube, da ist es immer schwierig, ein bisschen für Jugendspieler, die aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie so rangezüchtet worden sind. Natürlich bei den Fans ein gutes Standing, aber vielleicht nicht immer die bei den Verantwortlichen das höchste Ansehen genießen oder die höchste Priorität genießen. Und ich glaube, jetzt wo er eben auch außerhalb von Wien gezeigt hat, dass er es drauf hat und Erfolge gefeiert hat, glaube ich, dürfte mittlerweile ein anderes Standing haben. So würde ich es einschätzen.
Kommt auf jeden Fall als reiferer Spieler wieder zurück, mit anderem Standing, wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, jetzt da auch allein aus dem Grund, weil ich schon noch glaube, dass er auch bei der Austria immer ein beliebter Spieler war. Und wenn du zum Stadion hingegangen bist, hast du viele Austria-Adressen mit Zakaria hingegangen.
Nee, ich meine ja überhaupt nicht aus Fansicht, sondern bei den Verantwortlichen eben, wenn halt jemand herangezüchtet wird, dann wird immer, wenn kann man auswärts den holen oder wie viel kostet der? Und ich glaube, da ist es mittlerweile, vielleicht wird es anders gesehen, hoffe ich auch auf jeden Fall für ihn. Und mich würde jetzt eigentlich von dir interessieren, würdest du ihn eher als Gruber-Ersatz sehen, von der reinen Position her, oder eher mehr Preletz oder so eine Mischung aus beiden? Oder wie würdest du das betrachten, Zakaria? Und nachdem du ja sehr um Gruber gekämpft hast, würde ich fast auch noch von dir wissen wollen, siehst du ihn dann nicht vielleicht jetzt sogar als Upgrade im Gegensatz zu Gruber?
Gut, das ist jetzt aber schon, das ist jetzt schon harter Tobak. Mhm. Ja. Wirst du aus meinem Mund nie hören, dass es ein Upgrade zu Gruber gibt. Das gibt es nämlich nicht. Gruber-Ersatz. Also ich glaube, dass man diese Spiele alle in einen Topf werfen muss. Preletz, Gruber, weil auch Gruber kann die Position von Preletz spielen. Mhm. Gruber fühlt sich aber auch auf der Außenbahn relativ wohl. Auch Zakaria kann beide Positionen spielen, meiner Meinung nach. Potic ist eher ein Spieler, der im Zentrum spielt, und auch Boateng ist ein Spieler, der im Zentrum spielt. Aber der Zakaria kann, der kann sicher flexibel eingesetzt werden. Wie sagst du, polypositional?
Polyvalent.
Polyvalent eingesetzt werden, danke. Mhm. Und ich glaube auch, dass der eine Fitzposition spielen kann zum Beispiel. Also der kann auch den klassischen Achter spielen, der kann den Zehner spielen und der kann aber auch außen spielen. Ich glaube, dass der Manis Zakaria ein taktisch sehr disziplinierter Spieler ist, dem man aber auch viele Freiheiten am Platz geben kann, und der hat einfach so ein Verantwortungsgefühl, dass er diese Freiheiten auch nicht ausnutzen würde, sondern dass er das wirklich auch mannschaftsdienlich einsetzen müsste. Das heißt, ich kann es leider nicht beantworten, ob das eher ein Gruber-Ersatz ist oder ein Preletz-Ersatz. Also ich glaube, dafür ist der Spieler viel zu variabel. Mhm. Auch Gruber war oder ist ein sehr variabler Spieler. Von den Verdiensten her, ich meine, Gruber hat jetzt in der letzten Saison auch nur eigentlich zum Beginn der Saison regelmäßig gespielt und ist dann halt auch da leider dem schlechten Saisonstart zum Opfer gefallen. Aber wenn du dir seine Leistungsdaten anschaust von der letzten Saison, da hat er ja in der Bundesliga, ist er insgesamt dann trotzdem 29 Mal zum Einsatz gekommen. Hat, also der Andi Gruber, ja, hat aber nicht oft durchgespielt, sondern das waren eigentlich immer nur so Kurzeinsätze, die über 20 Minuten gegangen sind oder maximal 30 Minuten. Die ersten sechs Runden hat er 4 Spiele 90 Minuten gemacht, ja. Und in den ersten 6 Runden hat er auch 3 Tore geschossen. Also der Andi Gruber ist schon ein Spieler, der, wenn er regelmäßig spielt und wenn er auch regelmäßig zum Einsatz kommt, den Zug zum Tor hat und auch die Tore schießt. Also gefühlt hat er ja nie gespielt. Mich wundert das jetzt doch, dass er 29 Mal Bundesliga gespielt hat, aber das waren halt mehr Ergänzungseinsätze. Aber wenn du jetzt da denkst, der hat eigentlich nur die ersten Runden regelmäßig und durchgespielt, also 90 Minuten gespielt, hat da dann schon 3 Tore geschossen. Und in der letzten Saison hat er 31 Spiele gespielt, war eigentlich mehr Stammspieler und hat dort auch 11 Tore geschossen. Also der hat schon den Zug zum Tor glaube auch, dass das der Zakaria hat. Das hat er sowohl bei Sturm bewiesen, als auch damals schon bei der Austria. Also sind sicher ähnliche Spielertypen, wobei der Zakaria mehr das Käfigkicker-Gen hat als der Andi Gruber. Was ich jetzt nicht positiv oder negativ
mache. Nö, klar. Okay, dann danke mal für die Einschätzung. Schauen wir mal, wie, wo und wie oft er zum Einsatz kommt.
Genau. Und dann schauen wir uns jetzt auch noch den letzten Spieler an. Dann haben wir es eh schon hinter uns, den Kelvin Boateng. Und ich finde übrigens, Kelvin ist ein ganz toller Name. Kelvin ist so ein sympathischer Name. Auch der Kelvin Jones heißt da, glaube ich, der Sänger. Der macht ganz gute Lieder, ganz gute Musik. Also mit dem verbinde ich nur Positives. Und ich hoffe, dass ich mit dem Kelvin Boateng auch nur positive Sachen verbinde in Zukunft.
Und dass es nicht heißt Kelvin allein auf der Bank.
Genau. Wobei es natürlich sein kann, weil wir da ja oben, also wir da vorne jetzt da mit Maurice Malone einen gesetzten Spieler haben, auch noch aus der letzten Saison, und jetzt da eben mit Potic, mit Zakaria,
Alexa.
Mit Alexa auch natürlich und auch mit Fitz, der eben auch offensiv spielen wird. Und auch Marco Rakusch darf man nicht vergessen, wo man da ja noch einen Stürmer in den eigenen Reihen hat, der hoffentlich bald seine Ladehemmung wieder abgibt und für Tore sorgen wird. Also da ist jetzt da auch schon das Leistungsniveau oder die Dichte an Spielern sehr groß, und Kelvin Boateng ist jetzt da wahrscheinlich einer Spieler, der sich da jetzt da am schwierigsten tun wird, da sich wirklich zu etablieren, auch in einer ersten Elf zum Beispiel. Das ist jetzt meine erste Einschätzung.
Du hast jetzt schon mehr von Bocic gesehen. Ich meine, Malone ist auch nicht langsam, aber ich glaube, Kelvin Boateng ist ja so, vielleicht so der Speed-Vorteil auf seiner Seite, neben Alexa natürlich auch.
Genau, ist ein sehr schneller Spieler und ich glaube, dass der wahrscheinlich über Kurzeinsätze oder über Joker-Einsätze zu Beginn nicht rauskommen wird und dass das so ein Spieler sein kann, der dann noch einmal für Wirbelwind sorgt in Schlussphasen und als unangenehmer Spieler eine müde Abwehr noch verunsichern könnte. Mhm. Der ist übrigens ein ghanaischer Staatsbürger, hat zuletzt für die Vienna gespielt, hat in der letzten Saison insgesamt 1329 Minuten gespielt und 12 Mal getroffen und hat einen Schnitt von 110 Minuten pro Tor, also er hätte eigentlich den besten Torschnitt, die beste Torbilanz der Neuzugänge, wobei man ja die Ligen nicht vergleichen kann, wo die getroffen haben. Also so fair muss man auch sein. Außer natürlich bei Sakaria und bei ihm kann man schon vergleichen, weil das war dieselbe Liga. Zumindest die Statistik, die ich da rausgehoben habe. Kelvin Boateng ist 25 Jahre alt und hat eigentlich lange Zeit in Portugal gekickt. Und zwar in den zweiten Mannschaften von Porto und Aves. Und bevor er zur Vienna gekommen ist, hat er noch in der Slowakei und in Tschechien gespielt, wobei der berühmteste Verein wahrscheinlich Spartak Trnava ist. Und ja, seit der Saison 23-24 hat er für die Vienna gespielt und an einer Seite mit Christoph Monschein oder jetzt dann eben auch Bernie Zimmermann, beide mit Austria bzw. Rapid-Vergangenheit, dass wir da unser Überthema noch einmal reinbringen in die Folge. Und genau, die Vienna ist Fünfter geworden in der vergangenen Saison und mit 11 Toren ist eben Boateng an der 5. Stelle der Torschützenliste, gemeinsam mit Tobias Hedl und Marc Gosse von Ried. Tobias Hedl nicht von Ried, sondern damals noch von Rapid. Mhm. Und ja, meiner Einschätzung habe ich eh schon gesagt, dass er es wahrscheinlich am schwierigsten hat, von den Neuzugängen sich zu etablieren und einen Stammleiber zu ergattern, wobei nichts ist unmöglich. Und er wird natürlich seine Chancen bekommen. Was natürlich auch noch schwer ist jetzt dafür Kang-hee Lee und für Potic und für Boateng ist, dass die Verantwortlichen der Austria schon ganz deutlich gesagt haben, dass man in der nächsten Saison auch nicht auf den Österreicher Topf verzichten will. Das heißt, man hat die Spieler, die man raufgeholt hat bei der Austria von den Young Violets oder aus der U18, das sind alles Österreicher. Und genau, mit Windlöff und Peretz hat man jetzt zwei Ausländer verkauft, aber man hat eben drei Ausländer geholt. Und auch das ist ein Fakt, den man dann nicht unterschätzen darf, wenn es um die Einsatzzeiten geht. Für die Spieler.
Ja, also bei einem Tobi Hedl war es übrigens, weil du den Vergleich angestellt hast, alle 105 Minuten hat der getroffen gehabt, insgesamt 14 Scorer, während Boateng 12 Scorer gemacht hat und Neo-Rapidler Claudi Mbui, der hat ja sogar alle 88 Minuten getroffen gehabt.
Genau, hat bei St. Pölten gespielt und zudem kommen dann bei der Rapid-Vorschau, also bitte crash jetzt nicht meine Austria-Vorschau mit Rapid-Spielern, außer ich rede sie an, aktiv.
Tut mir sehr leid, Herr Nowotny.
Danke, ja, sehr, sehr nett, Herr Friedrichs. Genau, also die Testspiele wollte ich eigentlich zum Schluss bringen, die habe ich jetzt schon am Anfang gebracht, aber gegen Kobersdorf ein 5:0 Erfolg, gegen Mattersburg ein 6:0 Erfolg, da wurde zweimal 30 Minuten jeweils gespielt und dann wurde zweimal 60 Minuten gegen die Bohemians Prag gespielt, das war eine 4:2 Niederlage und ja, das System vom letzten Jahr, so viel kann ich sagen, was ich aus den Highlights gesehen habe, wird fortgesetzt und weiterentwickelt. Die Gegentore bei den Bohemians aus Prag nämlich, da hat man gesehen, dass die Mannschaft schon eine harte Trainingswoche hinter sich hat und auch im Kopf ein bisschen müde waren, weil vor allem das 2:0 hättest du sonst nie bekommen dürfen. Es war ein hohes Pressing bei den Bohemians aus Prag. Jetzt sage ich schon wieder Prag, aber es ist ja wurscht, ihr wisst ja, was ich meine. Es ist jetzt auch schon eine Stunde Folge, also es ist fürs erste Mal vollkommen in Ordnung für mich, dass ich mich da jetzt noch ein paar Mal verspreche. Genau, also es war ein hohes Pressing von ihnen und die Austria hat da einfach wenig Möglichkeiten gehabt, rauszuspielen oder hätte eigentlich schon viele Möglichkeiten gehabt, rauszuspielen, aber da musste, hätte man sich bewegen müssen, also auch die nicht ballführenden Spieler hätten da mehr bewegen müssen, mehr Dynamik reinbringen müssen. Und Prag hat es einfach gewusst und vor allem bei den ersten zwei Toren Ndoukwe unter Druck gesetzt und der dann auch keine richtige Lösung parat hatte. Da merkt man halt auch ein bisschen, dass ihm da die Entwicklung und die Erfahrung noch gefehlt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld bringen werden. Und also meiner Meinung nach sollten sich die Top 6 mit dieser Mannschaft auf jeden Fall ausgehen und ein wirkliches Lob ans sportliche Management ist schon, dass wir relativ früh den Kader beisammen hatten. Es ist dann Schlag auf Schlag gegangen, es ist dann schnell gegangen. Es waren natürlich auch schon wieder die Nörgler unterwegs, die gesagt haben, na, bei der Austria tut sich nichts, was ist da los? Hoffentlich gibt es den Verein noch. Aber man hat sich sehr sinnvoll verstärkt. Die am Papier sinnvollen Verstärkungen dann auch am Feld sinnvoll sind, wird sich zeigen. Manfred Zakaria tritt meiner Meinung nach in die größten Fußstapfen. Von ihm sind die Erwartungen natürlich am größten, weil man den auch am besten kennt. Wenn Fitz bleiben könnte und Barry bleiben könnte, wäre das wahrscheinlich auch noch ein gutes Zeichen für die Austria.
Hast du Bedenken in der Hinsicht?
Naja, also Jürgen Werner hat ja auch gesagt, wenn es ein gutes Angebot für den Fizi gibt und der Fizi gehen will und er hat ja auch ganz ehrlich gesagt, dass er einem nächsten Schritt nicht abgeneigt wäre, dann glaube ich schon, dass er gehen wird. Ich glaube aber trotzdem, und das sieht man eben auch in der Transferperiode, dass er dem Verein sehr verbunden ist und ich glaube, dass er sich wirklich, wirklich, wirklich gefreut hat, dass der Manny Zakaria wieder da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, okay, wenn das so ist, dann schauen wir nochmal, was geht. Aber vielleicht ist das auch zu sehr fußballromantisch von mir gesagt. Ich habe, wie in der letzten Saison, auch mitgeschrieben, ist ja noch nicht so schwierig bei 3 Spielen, ein Torschützen-Ranking bei den Testspielen. Da gibt es viele, die ein Tor geschossen haben, aber es gibt 3 Spieler, die derzeit 2 Tore geschossen haben. Das ist der Marco Ragusch, der hat 2 Tore geschossen im ersten Spiel gegen Kobersdorf. Das ist der Nisancic, der aber bei den Young Violets spielt und nicht ins Trainingslager mitgefahren ist. Der hat aber in der ersten Mannschaft schnuppern dürfen. Beim ersten Test nach der ersten Trainingswoche hat ebenfalls 2 Tore geschossen und Maurice Melon hat auch 2 Tore geschossen. Also so viel. Wir werden das natürlich auch mit den Einsatzminuten im Blick behalten und werden dann noch einmal so ein Fazit nach allen Testspielen bringen. Es geht jetzt da noch gegen den FAC in Unterstinkenbrunn. Das kennt man aus dem letzten Harder-Film und der Obi kommt von dort, der unsere 100. Folge moderiert hat. Dann gibt es am Samstag noch ein Spiel gegen Pandorf und am Freitag dann die große Saisoneröffnung, am Freitag am 18.07. um 19 Uhr gegen Hertha BSC, einer Mannschaft aus der zweiten deutschen Bundesliga.
Fanfreunde vom KSC. Aber ich will noch ganz kurz beim Dominik Fitz bleiben. Schauen wir mal natürlich, was sich jetzt über den Sommer hinaus tut. Das Transferfenster ist ja noch lange offen. Für uns dann teilweise auch leider, weil es ja halt nach dem Saisonstart auch schon dann sich dann immer noch was tun kann. Aber man wird ja wahrscheinlich irgendwas tun müssen aus Austria-Sicht mit ihm. Ich rede jetzt nicht davon, dass man ihn jetzt verscherbeln wird oder will, aber ich denke mal, spätestens dann, wenn sich jetzt im Sommer nichts tut, wird sich über den Winter das Thema dann wieder erhitzen, weil dann wird die Frage sein, okay, letztmalig vielleicht noch mit dem Geld machen, Vertrag verlängern, also es wird ja ein spannendes Thema bleiben.
Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema bleiben und ich denke, auch wenn sich jetzt in dem Sommer nichts tut, dann würde ich als Manuel Ortlechner und Jürgen Werner sehr dahinter sein, dass ich den Vertrag nochmal verlängere mit ihm. Aber ich glaube auch, dass das eine mögliche Sache ist und ich glaube auch, dass der Dominik Fitz weiß, was er an der Austria hat und die Austria auch weiß, was sie am Dominik Fitz hat und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Spieler ist, der den Vertrag auslaufen lässt und dann ablösefrei nochmal irgendwo hinwechselt, weil er dann einfach leichter einen Verein findet. Ich glaube, das hat die Austria nicht verdient und würde er auch nicht machen, würde mich sehr enttäuschen, wenn er das so macht. Deswegen denke ich, wenn er nicht wechselt und die Austria stellt sich nicht blöd an, wird eine Vertragsverlängerung auf keinen Fall ein Ding der Unmöglichkeit sein.
Gut, schauen wir mal, was sich in diese Richtung tut. Eine Personalie hast du für mich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, möchte ich aber nochmal drauf eingehen, was du da meinst oder wie da deine Einstellung ist. Romeo Vucic ist jetzt eigentlich auch wieder da bei der Austria, war an den GRK verliehen, war auch eher überschaubar die Leier oder der Erfolg der Leier. Wie geht es jetzt bei ihm weiter? Ich war ja zuletzt mit Schambeinproblemen.
Das ist die große Frage, wie es bei ihm weitergeht. Im Trainingslager war er nicht dabei und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er noch einen Platz in der ersten Mannschaft hat. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich konnte da jetzt noch nichts Valides herausfinden. Mhm. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen besprechen, wie es für ihn weitergeht. Aber ist natürlich jetzt nach der GRK-Leihe zurückgekommen, hat die Leihe ja auch vorzeitig abbrechen müssen, weil er verletzt war. Wie du schon gesagt hast, richtig. Aber hat in der Vorbereitung bis jetzt noch keine Rolle gespielt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie fit er jetzt schon wieder ist.
Okay, aber wir sind ja dran auch an einem gewissen Verantwortlichen. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwo ein direktes Statement mal.
Genau.
Who knows?
Ist ja vor allem in Zeiten der Digitalisierung keine unmögliche Sache mehr.
Genau. Aktuelles Gerücht wird hier noch auf Transfermarkt angezeigt, nachdem, wir haben es ja schon gesagt, die Innenverteidiger-Situation bei der Austria ja sehr voluminös vorhanden ist und auch viel qualitativ da ist. Martin Hinteregger ist wahrscheinlich nur eine Ente, oder?
Ich glaube schon, ich hoffe auch. Also wir haben den, ich meine, es ist natürlich klingt es cool, Innenverteidiger, Hinteregger und Dragovic, die kennen sich schon vom Nationalteam. Wir wissen, Hinteregger, Europa-League-Sieger mit Frankfurt, ein verdienter Spieler, auch ein verdienter Nationalspieler, der es jetzt auch nochmal wissen wollte bei Klagenfurt, hat er leider nicht zum Klassenerhalt beitragen können, ist mit Klagenfurt abgestiegen und ist jetzt da vereinslos. Keine Ahnung, ob er wieder als Profi weitermachen will oder nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist ihm, glaube ich, der Führerschein abgenommen worden wegen Trunkenheit am Steuer. Mhm. Ich weiß nicht, ob der nicht zu viel Unruhe in die Mannschaft bringen würde. Also, und auch mit der Innenverteidigerdichte. Ich hoffe, dass das wirklich nur eine Ente ist. Und wie viel Prozent hat das jetzt gerade auf dem Transfermarkt?
29 noch. Auf 29 gesunken.
Noch immer 29, aber gesunken, ja. Okay. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da so viel Geld haben, da den Hinteregger zu verpflichten. Und jetzt nicht, weil er so viel kostet, die Verpflichtung, sondern weil er sicher nicht gratis spielen wird. Ja. Und ich wüsste auch nicht, welchen Mehrwert das dann hat. Also ich glaube, der Werbemehrwert würde da sich in Grenzen halten.
Ist wohl richtig. Bleibt noch ein Thema. Es gab ja da nach dem Aufstieg der Young Violets dann den Punkt, dass die Kooperation mit Stripfing aufgelöst wurde.
Genau, die Kooperation mit Stripfing ist aufgelöst worden. Das ist wahrscheinlich rechtlich auch zu heikel gewesen, da einen Kooperationsverein in der zweiten Liga zu haben und die Young Violets in der zweiten Liga zu haben. Man versucht da jetzt viel über Leihen zu lösen. Man versucht da jetzt auch Stripfing 5 Spieler zu leihen oder bis zu 5 Spieler zu leihen, obwohl eigentlich nur 2 erlaubt sind, die von einem Verein per Leihe zu einem anderen Verein wechseln dürfen. Aber man hat da anscheinend ein Schlupfloch gefunden und versucht das jetzt da irgendwie so zu machen. Man versucht jetzt auch Spieler zu anderen Clubs zu verleihen, vor allem auch in der Bundesliga, um dann eben auch in der Bundesliga den Spielern Erfahrungen sammeln zu können. Man hat die Young Violets in der zweiten Liga und angeblich sucht man dann im nächsten Jahr, sollten die Young Violets die Liga halten können, die zweite Liga, sucht man dann einen neuen Kooperationsverein in der dritten Liga, also in der Regionalliga Ost. Man will da wieder dieses Drei-Ligen-System forcieren, weil man der Meinung ist, dass der Sprung von der U18 in die zweite Liga bzw. in die Bundesliga für viele Spieler oft zu früh kommt und man sich da dann noch in einer dritten Liga vielleicht ein bisschen etablieren kann und ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Das heißt, durch den Aufstieg der Young Violets ist die Stripfing-Kooperation Geschichte und man will nach diesem Übergangsjahr schauen und dann eben vielleicht, wenn man eben die Klasse halten kann, nach einem Kooperationspartner in der dritten Liga suchen.
Wir sind gespannt und bleiben dran. Und bezüglich Laien in die Bundesliga gibt es jetzt mit Wels und Huskovic den Anfang. Der werden wir natürlich auch verfolgen und den mit auf die Beine schauen.
So ist es. Ja, das war die große Saisonvorschau von der Austria, die natürlich ganz zentral die Neuzugänge im Fokus hatte. Jetzt warten wir noch die letzten Trainingsspiele ab und dann geben wir einen Tabellenplatz vor oder einen Tabellenplatz-Tipp ab, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Ich denke mal so, wäre meine Herangehensweise auch, dass uns dann in dieser letzten Woche, beziehungsweise der ersten Woche, wo dann wieder die Pflichtspiele starten, eben für uns beide Donnerstag, 24. Conference League Quali Runde 2 mit den Hinspielen dann, bei euch ja schon klar, ihr gegen Sperry. Genau, mit dem Heimmatch geht's los. Für Rapid noch nicht klar, wird es auswärts losgehen, aber da stehen sich die beiden Gegner jetzt ja noch in dieser und in der nächsten Woche gegenüber. Genau, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, dann auch auf die Gegner eingehen, beziehungsweise auf die erste Cup-Runde und unseren Ausblick so mit einer kleinen Prognose, wenn wir dann hoffentlich wahrscheinlich den gesamten Kader mal beisammen haben, analysieren und zum Besten geben.
Für die Austria geht es im Cup übrigens nach Voitsberg. Das haben wir in dem Podcast auch noch nicht besprochen, weil das jetzt in der Sommerpause war, glaube ich, die Auslosung, oder? Und in der ersten Bundesliga-Runde geht es nach Graz gegen den GAK. Also auch schon ein unangenehmer Gegner zum Auftakt, wobei die Bundesliga so eng war in den letzten Jahren, dass es da eigentlich nur noch unangenehme Gegner gibt. Aber man hat dann gleich eine Kracherrunde gegen den WRC in der zweiten Runde. Also ja, kein einfacher Bundesliga-Auftakt für die Austria. Deswegen umso wichtiger, dass man da die Vorbereitung gut abschließt.
Ja, aber so wie du gesagt hast, also man darf aus violetter Sicht, ich sage so ein bisschen leider, aber für euch zum Glück, positiv auf den Beginn blicken, weil so wie du gesagt hast, ich glaube, einer der größten Trümpfe dürfte sein, wenn sich jetzt nichts mehr Gravierendes ändert und es ist Stand jetzt nicht zu befürchten aus der violetten Sicht, dass mit 80-90% von dem Stamm der Vorsaison reinstarten kann, wenn das Trainer Helms so viel richtig befindet. Für mich ist es jetzt von der Qualität her Zakaria gegen Prelitz, ja, eher, wie gesagt, für mich in diese Richtung eher ein Upgrade, vielleicht eben auch zu Gruber. Und der Rest steht eigentlich bis auf der linke Verteidiger, da weiß man genug auch, was man hat. Jo, weil genauso wie wir bei Auer wissen, dass er Defizit hat, wisst ihr das bei ihm auch. Aber ich denke mal, er ist jetzt niemand, wo man da wirklich Angst haben muss. Und ansonsten kann man auf die bewährten Personalien zurückgreifen.
Genau, das ist der größte Trumpf der Austria. Und das wird sich hoffentlich auch zeigen. Was man ja auch gesehen hat in den letzten Saisons, ist, dass ja, das war ja auch das Rapid-Problem in der letzten Saison, dass man einfach ausrechenbar wurde. Und ich hoffe, dass das Trainerteam dann noch immer so viel Variabilität ins Spiel der Austria reinbringen kann, dass man eben trotz Stamms nicht ausrechenbar wird, sondern dass man dann weiterhin ein unangenehmer Gegner bleibt und dass die Automatismen so greifen, von Anfang an so greifen, dass man die Stärken, nämlich das schnelle Passspiel, den Ball schnell nach vorne zu bringen von hinten, jetzt zwar nicht mit Hohenbällen, sondern mit Kombinationsfußball, dass man das dann halt auf ein neues Level hebt im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es diesbezüglich aussieht, ob Stefans Plan aufgeht und natürlich auch von Rapid-Seiten. Als nächstes gibt es dann eben den Rapid-Ausblick und ja, bis dann. Hoffen wir das sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Sind auch wieder auf einen Input gespannt. Gerne per E-Mail unter nogo.wien@gmail.com oder Stefan natürlich auch über Social Media sind wir rege unterwegs und dankbar für Input bzw. Kontaktaufnahme.
Genau. Twitter, X, Facebook, Instagram, Blue Sky und Threads. Überall sind wir mehr oder weniger aktiv und könnt uns gerne kontaktieren, wird regelmäßig gelesen und regelmäßig dann auch geantwortet. Und genau, wir warten jetzt noch auf den Arnautovic-Transfer, auf die Vollzugsmeldung und dann werden wir wahrscheinlich relativ schnell die Rapid-Vorschau auch aufnehmen.
So schaut's aus. Auf YouTube sind wir zudem auch noch, haben einen Kanal mit am Start und wie gesagt, freuen uns jederzeit gerne über eure Meinungen und Input.
Macht's gut, habt's schön und habt's schön. Macht's gut, habt's schöne Tage und wir hören uns demnächst mit der Kur. großen Rapid-Show.
So schaut's aus. Danke euch, bis dann und ciao, Baba.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.